Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich hatte eigentlich andere Themen auf der Agenda, aber es hat sich jetzt eines in den Vordergrund gedrängt, das so aktuell ist und das auch bei Ihnen auf so großes Interesse stößt, dass ich mal wieder dazu übergegangen bin, mit Lina Todorova zu sprechen. Konkreter Anlass ist die Vorstellung des Berichts der Alterssicherungskommission in Berlin in dieser Woche. Und das löst natürlich gerade auch in unserer Branche sehr, sehr viele Fragen auf. Denn es geht diesmal nicht nur um die dritte Säule, sondern ganz im Gegenteil, vor allem um die erste und die zweite Säule der Altersvorsorge in Deutschland. Lina, man kennt dich ja bereits. Ich muss dich jetzt unseren Zuhörern nicht mehr vorstellen, für die, die anderen Podcasts erstaunlicherweise noch nicht gehört haben. Sie sind die Leiterin Altersvorsorgepolitik in unserem Berliner Büro und ganz nah an den Dingen dran. Fangen wir mal an mit der Alterssicherungskommission oder umgangssprachlich Rentenkommission. Wer war da eigentlich drin? Wie hat sich die Kommission zusammengesetzt? Und wie lange hat sie getagt?
Hallo meinerseits, ich freue mich wirklich sehr, einmal wieder hier im Podcast dabei zu sein. Die Zusammensetzung der Alterssicherungskommission ähnelt in gewissen Zügen der Zusammensetzung der Fokusgruppe, über die wir hier auch mehrfach gesprochen haben.
In der ich ja auch drin war.
Genau. Und da fange ich auch mal mit einer Personalie, die Sie auch persönlich kennen. Das ist Professor Constanze Jander, Vorsitzende der Alterssicherungskommission. Sie war ja auch als Mitglied in der Fokusgruppe dabei. Und der andere Vorsitzende, Dr. Frank-Jürgen Weise, bekannt als Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Und dann hatten wir drei Abgeordneten, auch an sich sehr, sehr prominent. Einmal für die CDU Pascal Rettich, Vorsitzender der jungen Gruppe in der CDU-CSU-Fraktion. Dann Annika Klose für die SPD und Dr. Florian Dorn für die CSU. Und dann gab es auch 8 Wissenschaftler, ich würde sie jetzt nicht namentlich alle aufzählen, aber eben eine starke Unterstützung aus der Wissenschaftswelt, auch ähnlich wie die Fokusgruppe damals aufgebaut war, damals eben 6, jetzt nun mal in erhöhter Anzahl 8 Vertreter der Wissenschaft mit dabei.
8 plus die beiden Vorsitzenden macht 10, plus die drei Abgeordneten macht 13. Die Fokusgruppe waren damals, glaube ich, 19, also ein bisschen kleiner. Und Pascal Rettich, der ist ja bekannt geworden als Rentenrebell, als es in der CDU Widerstand gab gegen das Abnicken der 48-prozentigen Haltelinie in der ersten Säule.
Genau, deshalb umso spannender jetzt, an welchen Empfehlungen er jetzt mitgearbeitet hat und was das mit sich bringt.
Ja, dann legen wir mal los. Welche Empfehlungen hat denn die Kommission ausgesprochen?
Für unsere Branche, glaube ich, am wichtigsten die Empfehlung für Einführung einer kapitalgedeckten Komponente in die ersten Säule, eine sogenannte gesetzliche Kapitalrente. Das soll ein eigenständiger Baustein in der gesetzlichen Rente werden, ab 2028 schrittweise eingeführt. Vorgesehen sind hier 2%, paritätisch finanziert von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und eben schrittweise eingeführt, also angefangen mit 0,5% bis hin zu 2%.
Darf ich da ganz kurz einsteigen? Also wir haben im Moment einen Rentenbeitrag von 18,6%. Und aus diesen 18,6% sollen in einigen Jahren 20,6% werden.
Genau, also der Beitrag wird im Laufe der Zeit ansteigen.
Paritätische Finanzierung, hälftig durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Genau, genau.
Ein bisschen wie das schwedische Modell.
Ein bisschen wie das schwedische Modell, eine Forderung von BVI, die wir sehr lange schon vortragen. Hier ist ziemlich deutlich, es geht um zusätzliche Beiträge, die dann in die Kapitaldeckung einzuzahlen sind. Allerdings sehr positiv, dass er von so einer großen Basis mitgetragen wurde und dass da auch die SPD gut mitgegangen ist.
Ja, das stimmt. Also die Geschichte begann mit der Aktienrente. Dann wurde ja aus der Aktienrente der FDP das Generationenkapital der FDP. Das ist damals, sollte das Kapital werden von jährlich, glaube ich,
erstmal 10, dann 12.
Und am Ende 20, genau. Und die sollten aufgenommen werden durch Schulden. Die Bundesrepublik Deutschland sollte Staatsanleihen begeben und damit sollte dann dieser Kapitalstock in der ersten Säule vergrößert werden. Gut, ist alles gescheitert. Und jetzt kommt eben dieses Modell mit dem, wie Sie sagen, Kapitalrente genannten Weg.
Genau, es gehen einem die Namen nicht aus, aber genau, eine Kapitalrente. Ich glaube, spannend ist auch hier die weiteren Parallelen zu Schweden zu sehen. Die Beiträge sollen über die Arbeitgeber einbezogen werden. Es sollen individuelle Konten eingerichtet werden, die nicht vererbbar sind.
Das bringt mich zu der Frage, wo wird das Geld angelegt? In Schweden haben wir ja ca. 300 private Fonds und den AP7 SAFA als Auffanglösung. Der AP7 SAFA hat so ungefähr einen Marktanteil von 50%. Der Rest verteilt sich auf die privaten Anbieter. Die Fonds dort unterliegen einem strengen Zulassungsprozess. Auch die Kosten werden von dieser Auswahlbehörde gedeckelt. Die Zahl der Anbieter und die Zahl der Fonds war früher mal viel, viel größer. Die Schweden bemühen sich jetzt, die Zahl zu verringern. Ist es ähnlich in diesem Bericht der Rentenkommission angedacht oder wer soll da die Auffanglösung darstellen? Und sind vor allem auch private zugelassen?
Sehr, sehr ähnlich. Laut Bericht soll hier ein öffentlicher Fonds eingerichtet werden. Hier wird auch der Kennfonds nochmal bemüht. Wer nicht in diesen öffentlichen Fonds einzahlen will, soll die Möglichkeit haben, aus einer begrenzten Anzahl zertifizierter Fonds andere Anbieter wählen können.
Ja, das klingt alles sehr nach Schweden. Auch die Tatsache, dass es nicht vererblich ist, also das ist alles sehr, sehr schwedisch. Auch das Bemühen, die Zahl der privaten Anbieter nicht zu groß werden zu lassen und auch die Kosten niedrig zu halten. Ich habe was gelesen von maximal 10 Basispunkten für den Staatsfonds.
Interessant ist hier, ne, ist damit nur die Kapitalanlage gemeint? Kann ja eigentlich nur die Kapitalanlage gemeint sein, die Verwaltung derer. Weil wenn man anfängt mit Einrichtung von individuellen Konten, mit der Organisation einer Auszahlphase, die mit einer lebenslangen Auszahlung dann zu Ende geht und alle weiteren Komponenten, die noch vorgesehen sind, kann man bei 10 Basispunkten auf gar keinen Fall bleiben. Und es ist interessant, dass der Bericht jetzt hier nur diese eine Zahl, die ohnehin im politischen Raum kursiert, auch nochmal erwähnt, ohne jetzt Kostenprognosen für den Rest zu machen. In Schweden ist das System auch sehr, sehr effektiv, auch die Kontenverwaltung an sich sehr effektiv. Es hat aber lange gedauert und es war sehr, sehr viel teurer, das Ganze einzurichten. Und das muss in der Debatte auch eine Rolle spielen. Ich nehme aber an, dass das sich mit einer Konkretisierung des Vorschlags ohnehin ergeben wird. Wir werden auf jeden Fall nochmal sehr, sehr genau darauf achten.
Das ist genauso, wie Sie sagen, diese 0,1%, das sind die Kosten, die der Kennfonds verlangen würde für das reine Asset Management. Aber das ist ja nicht alles. Die ganze Diskussion erinnert mich sehr an die Diskussion über den Staatsfonds in der dritten Säule. Da ging es auch immer nur um die Kosten für das Asset Management, aber nicht um die Kosten für das Produkt. Das Produkt bedeutet, es sind individuelle Konten zu führen. Man braucht einen Vertrieb, man braucht Service, man muss sich um all die Dinge kümmern, die in der Laufzeit passieren können, wie Kinder, Scheidungen und so weiter. Das ist alles nicht berücksichtigt und das lässt sich auch mit 10 Basispunkten nicht finanzieren.
Der Bericht spricht ja auch noch gegebenenfalls von einer Berücksichtigung von Elementen wie Erwerbsminderung oder diverse Formen sozialen Ausgleichs und so weiter. Also wie genau das alles mit einspielt, ist noch nicht klar. Aber die Tatsache, dass wir darüber diskutieren, zeigt schon mal, dass es sehr, sehr viel komplexer ist. Ob es überhaupt machbar ist, das weiß ich nicht. Aber je konkreter der Vorschlag wird, desto stärker wird sich das auch zeigen. Wir müssen auch darüber reden, wer die Konten verwaltet, wer sie einrichtet. Sie waren ja auch in Schweden, da ist es an sich ein bisschen ähnlich. Eine Institution ist auch dafür aufgebaut worden. Es gibt aber auch private Anbieter im Hintergrund, die einzelnen Teilen übernehmen. Das wird wahrscheinlich in Deutschland nicht anders werden, wenn man wirklich ernsthaft da in die Umsetzung geht.
Also wir sind natürlich noch meilenweit entfernt von einem Gesetzentwurf. Das ist nicht mehr, worüber wir im Moment sprechen, als der Bericht einer Kommission. Die eigentlichen politischen Diskussionen beginnen erst jetzt. Und noch viel später werden beginnen die Arbeiten an einem Gesetzentwurf. Wir sind also jetzt in einem allerersten Stadium. Aber ich muss schon sagen, es ist schon sehr begrüßenswert, dass nun endlich dieses schwedische Modell auch in Deutschland Einzug halten soll und die Kapitaldeckung sogar in der ersten Säule stattfinden soll. Das ist natürlich für Deutschland schon ein weiterer Meilenstein. Nachdem wir jetzt in der dritten Säule die Garantie- und Verrentungspflichten abgeschafft haben, ist das natürlich jetzt der nächste große Schritt, in der ersten Säule auch auf den Kapitalmarkt zu vertrauen.
Die CDU hat solche Pläne abgelehnt, die SPD war viel, viel zurückhaltender und jetzt haben beide Koalitionspartner sich dafür ausgesprochen und haben hier Einigung gefunden. Ich teile Ihre Einschätzung voll und ganz. Das ist eine äußerst positive Entwicklung. Und ich glaube, selbst wenn es jetzt nicht sofort zu meinem Gesetzesentwurf kommt, wird es eine zukunftsprägende Diskussion sein. Und je breiter die politische Unterstützung, desto besser.
Egal, was jetzt alles noch passiert, ich denke, dieser Bericht bricht mit einem Tabu. Und das Tabu lautet, mit der Rente darf nicht gezockt werden. Und man merkt ja auch an der Zustimmung breiter Kreise in Berlin, dass dieses Tabu im Schwinden begriffen ist.
Und dass Kapitaldeckung grundsätzlich mit Zocken gleichgesetzt wird, das ist, glaube ich, jetzt auch langsam
vorbei. Was gibt es zur zweiten Säule in dem Bericht zu finden?
Die Botschaft für die zweite Säule finde ich eher nüchtern. Erwartet war an dieser Stelle eine Empfehlung für eine verpflichtende betriebliche Altersversorgung. An erster Stelle wird empfohlen, dass ein Sozialpartnerdialog eingerichtet wird. Das ist, glaube ich, damit zu erklären, dass die Sozialpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften jetzt im Zuge der Arbeit dieser Kommission, das war ein gutes halbes Jahr, nicht zusammenfinden konnten. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man erwarten würde, dass sie jetzt in einem weiteren Format sich wieder inhaltlich treffen werden. Nichtsdestotrotz, die Kommission sagt, sie müssen zusammenkommen und dann konkrete Maßnahmen erarbeiten, wie die Verbreitung in der zweiten Säule auch gesteigert werden kann. Hier mit den üblichen Themen, Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen soll erleichtert werden. Dann Einführung von leichteren Möglichkeiten, Entgeltumwandlungsmodellen einzuführen. Und auch das Thema betriebliche Altersversorgung für kleine und mittelständische Unternehmen. Das sind alles Punkte, die uns schon seit sehr langer Zeit beschäftigen und jetzt hier einfach mal neu aufgezählt sind.
Ich denke, zwei Dinge sind bei der betrieblichen Altersversorgung extrem spannend. Die erste Frage ist, wo wird das Geld investiert? Mit anderen Worten, kann man auch das Altersvorsorgedepot nehmen oder läuft alles wieder nur auf Versicherungslösungen hinaus? Und die zweite Frage ist, wird es obligatorisch oder nicht? Natürlich hat es einen Charme und unsere Mitglieder mögen natürlich das Obligatorium, weil sie dann wissen, dass der Markt in der betrieblichen Altersvorsorge wachsen wird und sie ein Stück von diesem Kuchen abbekommen, wenn es finanzierbar ist. Wenn es wieder paritätisch finanziert werden soll, also auch die Arbeitgeber mit zur Kasse gebeten, dann werden natürlich die Lohnnebenkosten in Deutschland irgendwann so hoch sein, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland Schaden nehmen wird und der Standort Schaden nimmt. Also insofern haben wir hier, glaube ich, mit massivem Widerstand der Arbeitgeberseite zu rechnen. Und die Finanzierung steht, glaube ich, über allem. Denn insgesamt ist natürlich schon klar, eine betriebliche Altersvorsorge, die jeder machen muss, das wäre schon fein und durchaus in unserem Interesse.
Auf die Finanzierung kommt es tatsächlich an. Die Arbeitnehmerseite ist aber nicht unbedingt einfacher. Und da müssen wir auch nochmal das Thema Geringverdiener besprechen, weil sie waren ja auch immer im politischen Fokus gewesen und den Absprachen für die private Altersvorsorge und hier ganz genauso. Also woher soll eigentlich das Geld kommen, um einmal einen zusätzlichen Teil in der ersten Säule zu bedienen und dann einen verpflichtenden Teil in der zweiten Säule und dann gegebenenfalls nochmal private Altersvorsorge.
Was Sie da sagen zu den Geringverdienern, das erinnert mich wieder an die Fokusgruppe. Dort wurde gefühlt ein Drittel der Zeit nur über Geringverdiener gesprochen. Und das ist auch wieder jetzt ein Thema und viele Leute sind auch gar nicht sparfähig. Die Frage der Finanzierung hängt, glaube ich, über allem, was wir da jetzt künftig in der BAV besprechen werden.
Ein wichtiger Aspekt, aber nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten, und das haben Sie auch angesprochen, dass wir arbeitgeberfinanzierte Einzahlungen in das Altersvorsorgedepot ermöglichen. Das ist heute noch nicht vorgesehen, das wäre aber ohne großen Aufwand tatsächlich möglich. Und daran arbeiten wir jetzt gerade sehr, sehr intensiv. Wir wollen Vorschläge vorlegen, wie man das mit möglichst geringem Aufwand bewerkstelligen kann. Denn es tatsächlich Arbeitgeber gibt, die aus eigenen Stücken hier mehr ihren Mitarbeitern anbieten wollen. Und für diese Arbeitgeber, gerade im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen, fehlen Lösungen. Das Altersvorsorgedepot würde sich aber sehr gut eignen, wenn es auch die Möglichkeit gibt, dass der Arbeitgeber direkt da einzahlt.
Genau das werden wir auch vorschlagen. Was, Lina, ist eigentlich aus der Frühstartrente geworden, diese 10 Euro im Monat?
Der Referentenentwurf des BMF soll jetzt veröffentlicht werden. Und bislang war für die Frühstartrente vorgesehen, dass das eine Lösung ist, die kompatibel mit der dritten Säule, mit der privaten geförderten Altersvorsorge sein soll. Das heißt, wenn das Konto mit 6 Jahren fürs Kind eröffnet wird, soll es eines Tages mit 18 so sein, dass es direkt in ein Altersvorsorgedepot überführt werden kann. Das sind die Diskussionen bislang gewesen. Und hier kommt der Bericht der Kommission und da steht, dass die Frühstartrente mit der gesetzlichen Kapitalrente zu verzahnen ist. Das heißt, eine Umleitung von der Denke dritte Säule hin zur Denke erste Säule.
Das bedeutet also, man fängt mit 6 an zu sparen und wenn man dann im Arbeitsleben ist, dann geht der Sparprozess weiter mit der Kapitalrente in der ersten Säule und nicht mit dem Altersvorsorgedepot in der dritten Säule.
So würde ich es jetzt auch verstehen. Wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, nämlich, dass die Frühstartrente erstmal als eine Bildungsmaßnahme gedacht war. Dann ist sie in den Koalitionsverhandlungen schon zu einer Altersvorsorgemaßnahme geworden, mit der Idee, dass man möglichst früh anfängt und einen möglichst langen Anlagehorizont hat. Und dann sollte es, wie gesagt, in die private Altersvorsorge überführt werden, ein Altersvorsorgedepot mit der entsprechenden Struktur. Jetzt über die Auffanglösung für all jene, die sich für ihre Kinder nicht entscheiden, entsteht ohnehin eine staatliche Auffanglösung. Wird dann diese Kinderrente ein Teil der gesetzlichen Rentenversicherung werden? Und was bedeutet das für den Entwurf an sich?
Spannend, spannend. Und Sie haben ja auch schon die Entstehungsgeschichte ganz gut zusammengefasst. Den Staatsfonds finden wir jetzt auch wieder im Standardprodukt beim Altersvorsorgedepot. Da ist auch der Staatsfonds. Und jetzt finden wir den Staatsfonds auch noch in der ersten Säule, das schwedische Modell. Also überall ist ein Staatsfonds zu finden. Und irgendwo, glaube ich, wird man schon einen Asset Manager finden, wie beispielsweise den Kenfo. Aber ich glaube, das Thema Konto, wo werden die Konten geführt? Wo wird die ganze Administration erledigt? Wo kümmert man sich um die Kunden? Davon hat man immer noch keine Ahnung in Berlin.
Das sind tatsächlich Fragen, die offen sind. Auch dieses Zusammenspiel zwischen den Säulen, also inwiefern das alles jetzt ineinander greifen kann, ist auch noch fraglich. Sicherlich eine Kinderrente, die als Teil der gesetzlichen Rentenversicherung gedacht wird, kann gemeinsam mit so einer staatlichen Lösung in der ersten Säule verwaltet werden. Soll das aber weiterhin eine alleinstehende Lösung für sich sein und dann auch kompatibel mit der dritten Säule sein, sehe ich diese Verzahnung ein bisschen schwierig.
Ich auch.
Da müssen wir einfach mal genauer abwarten. Wie gesagt, auch allein vom Timing muss der Entwurf eigentlich jetzt schon veröffentlicht werden. Das wären gravierende Eingriffe, die notwendig wären, um das alles umzusetzen, wie im Bericht vorgesehen ist.
Ja, die wollten doch in Berlin vor der Sommerpause, und die beginnt in einer Woche, den Gesetzentwurf zur Frühstartrente vorlegen.
Genau.
Und jetzt?
Ja, jetzt werden wir es nächste Woche erfahren. Ich glaube, das ist auch die Woche, wo unser Podcast auch erscheint. Dann genau jetzt in die Zukunft zu blicken, ist eine heikle Angelegenheit. Ich würde aber tatsächlich eine Prognose wagen. Ich würde davon ausgehen, dass der Entwurf der Frühstartrente jetzt im Sommer vorgelegt wird, damit es auch an den Start gehen kann. Das ist auch eine Vorzeigemaßnahme für die Bundesregierung, eine Maßnahme, die sehr, sehr positiv bislang kommentiert war und erwartet war. Und ich glaube, man muss jetzt damit an den Start gehen, was man hat. Und wie lange wir für die Einrichtung einer Kapitalrente brauchen, wissen wir noch nicht. Wir haben ja vorhin gesagt, ob es überhaupt was in dieser Legislatur wird, müssen wir abwarten. Irgendwann glaube ich auf jeden Fall schon. Aber bis dahin zu warten, das mit der Frühstartrente zu verzahnen, das, glaube ich, ist keine gute Idee. Ich freue mich, auch wenn es sehr viel zusätzliche Arbeit einem aufbürdet, ich freue mich auf den Entwurf jetzt in Kürze.
Ich bin gespannt, wie Sie das mit Ihrem Staatsfonds alles hinbekommen wollen. Also das staatliche Standardprodukt in der dritten Säule, das wird nicht am 01.01.27 fertig sein. Niemals. Das ist vielleicht 28 fertig, aber auch nur vielleicht. Auch wenn die SPD Druck macht und es unbedingt so früh wie möglich haben will. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht kommen. Jetzt haben Sie dann Ihren Gesetzentwurf zur Frühstartrente fertig. Und dann muss ja auch wieder die staatliche Auffanglösung her. Dann brauchen Sie wieder einen Staatsfonds. Auch mit dem werden Sie nicht so schnell fertig sein. Ich frage mich, wie Sie Ihre staatlichen Fonds da endlich mal an den Start bekommen wollen.
Fragen wir uns alle. Ich glaube, es lohnt es sich, nochmal zu konsolidieren. Ich würde davon ausgehen, dass jetzt all diese Konzepte nochmal zusammengelegt werden. Man will auf jeden Fall Doppelstrukturen vermeiden. Da steht auch was darüber im Bericht.
Ich hätte da eine Idee. Also der Staatsfonds in der dritten Säule, also das staatliche Standardprodukt, stößt ja auf breite Ablehnung. Also in der Wirtschaft habe ich noch niemanden gefunden, der es gut findet. Natürlich finden es CDU und die SPD gut und natürlich großer Applaus von den Verbraucherschützern, die ja immer darauf gedrängt haben, dass dieses staatliche Standardprodukt kommt. Aber ansonsten ganz überwiegend Ablehnung dieses Modells. Und ich glaube, da haben sie sich auch so ein bisschen verrannt jetzt. Wäre es nicht ein gesichtswahrender Exit, jetzt zu sagen, lass uns doch mit dem Staatsfonds der ersten Säule anfangen, wo er auch systematisch und ordnungspolitisch hingehört, und lass uns darauf konzentrieren, weil der viel größere Systemwechsel, die eigentliche Reform, ist ja die Einführung von Kapitaldeckungselementen im Umlageverfahren. Das ist ja der eigentlich große Wurf. Den 53. Anbieter eines Standardprodukts darzustellen als Staat, ist doch daneben Kindergeburtstag.
Ja, was soll ich sagen? Eigentlich ist das das beste Schlusswort. Man muss ziemlich, ziemlich offen jetzt dran gehen, alle Vorschläge nebeneinander legen und schauen, was ist wirklich am sinnvollsten, wo lohnt es sich, die Ressourcen des Staates wirklich einzubringen. Und tatsächlich glaube ich, dass da die Musik in der gesetzlichen Rentenversicherung spielt. Ich hoffe, dass hier noch Bewegung möglich ist und dass das auch so offen in Angriff genommen wird.
Noch eine Frage, Lina. Wir haben natürlich jetzt, weil das hier ein Fonds-Podcast ist, so ein paar ganz wesentliche Elemente aus dem Bericht beiseite gelassen. Wie zum Beispiel die Abschaffung der Rente mit 63, was vermute ich mal für die SPD eine große Überwindung darstellen muss. Wir sehen, dass die CSU offensichtlich erfolgreich ihre Mütterrente verteidigen konnte. Wir haben den Punkt des höheren Renteneintrittsalters in diesem Bericht. Das sind natürlich politisch hochsensible Themen. Die Frage ist, wie ist jetzt die politische Gemengelage? Worüber diskutieren die Parteien im Moment am intensivsten? Wo rechnen wir mit Widerstand? Was wird strittig werden und gehen dann vielleicht die Punkte, die wir gerade besprochen haben, relativ glatt durch?
An sich ist es sehr auffällig, wie positiv die Bundesregierung den Bericht begleitet. Die große Kritik ist ausgeblieben. Einzelne Stimmen melden sich und wie Sie sagen, die eigentliche politische Diskussion fängt jetzt schon an, weil hier eben nur ein Bericht, noch keine Gesetzentwürfe. Man muss auch die parlamentarische Diskussion abwarten, auch wenn Parlamentarier in diese Kommission eingegangen sind. Es wird ja immer betont, dass es ein Gesamtkunstwerk, ein Begriff, den Bärbel Bass geprägt hat. Aber meine Erfahrung zeigt, ein Gesamtkunstwerk wird es nicht bleiben. Es wird, glaube ich, ein Baukasten sein. Egal, wie stark betont wird, alle Empfehlungen werden gemeinsam umgesetzt. So zeigt die Erfahrung, einige werden doch auf der Strecke bleiben. Also eine Kapitalrente wird mit einer Palette an weiteren Maßnahmen eingearbeitet werden müssen. Und ob sich hier tatsächlich genug politische Wille bildet, werden wir noch sehen.
Minijobber, Selbstständige, all das ganz heiße Eisen. Wenn wir in der Vergangenheit diese Themen isoliert besprochen haben, dann wurde die Diskussion sofort hitzig. Insbesondere bei der Frage, ob Solo-Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten. Jetzt, als Teil eines ganzen Maßnahmenbündels, ist es plötzlich gar nicht mehr ausgeschlossen, dass es kommt. Insofern hat die Alterssicherungskommission ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Sie war nicht damit beauftragt, einen Gesetzentwurf zu formulieren und die Lösung parat zu haben, sondern ihre Aufgabe war es, eine politische Diskussion anzustoßen und ein Gesamtpaket von Vorschlägen zu unterbreiten, zwischen denen man dann politische Abwägungen treffen kann. Insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Arbeit dieser Kommission. Eine allerletzte Frage, Lina, weil wir ja gerade beim BVI untergehen in Arbeit zu zwei Verordnungen, die das Altersvorsorgedepot betreffen. Da geht es um die Frage der Kosten und des Produktinformationsblatts. Wie weit sind wir denn da?
Wir sind recht weit gekommen, aber leider immer noch nicht am Ziel. Es geht vor allem darum, dass wir die Ermittlungsverfahren festlegen sollen, nach denen gerechnet wird. Das ist sehr, sehr technisch und trocken. Und vielleicht für den manch einen langweilig, aber für uns gerade tatsächlich ein großer Teil unserer Arbeit. Wir haben konkrete Vorschläge hier fürs BMF erarbeitet, wie wir einen Gesamtrisikoindikator, Performance-Szenarien und auch Effektivkosten berechnen können. Wir warten nun darauf, dass unsere Vorschläge in einer Verordnung ihren Weg finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es zeitnah schaffen, auch zu einer praktikablen Lösung zu finden. Haben auch sehr große Unterstützung von unseren Mitgliedern bekommen an dieser Stelle. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
Die brauchen wir ja auch. Gut, dann danke ich Ihnen, Lina, und natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder und bis dann.
Bis dann, danke auch von mir.